So. Geht einem so ein bisschen durch und durch. Also ich weiß, dass wir zu Kennedys Zeiten den Clip schon gesehen haben. Ich denke, das wissen auch einige. Ich habe damals immer geweint, wenn der kam. Deswegen fiel er mir jetzt auch ein, dass das so, darum geht es ja. Wir wollen doch alle Lohn haben. Also so religiös bin ich nicht, dass ich sage, ich will keinen Lohn haben. Natürlich will ich Lohn haben. Einfach die Belohnung, dass er sagt, es ist gut, was du gemacht hast. Und dass du treu warst und gegangen bist. Ich lese Johannes 14, 2 bis 3. Erstmal. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Dieses Wort hat das ganze letzte Wochenende, war das schon in mir drin. Ich habe das ja auch schon am letzten Sonntag vorgelesen, als Andreas hier stand. Und ist wieder an? Ja, danke schön, Ralf. Ja, und ich denke, das ist doch die Verheißung Jesu Christi, was er gesagt hat. Wenn es nicht so wäre, würde er hochgehen. Wenn es nicht so wäre, würde er hingehen und würde sie uns bereiten. Aber es sind schon viele Wohnungen da. Und viele Menschen, die auch schon mal so eine Nahtoderfahrung hatten oder tot waren, wie Andreas, so zurückgekommen sind. Ich habe da auch ein ganz besonderes Buch, das ich besonders liebe, aus dem Himmel. Und die sagen auch, du bekommst dann das Haus, was dir gefällt. Ne? Also soweit habe ich überhaupt vorher noch nie gedacht, ne? Das Haus zu bekommen, was mir gefällt. Aber es ist doch unsere Sehnsucht, in Frieden mit Gott zu leben. In Frieden mit Gott zu leben. Weg aus diesem Leid und aus diesem Schmerz und Streitigkeiten und was auch immer. Das ist doch wirklich das Ziel. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie, bin ich laut genug? Bin ich laut genug? Ja? Ich komme hier vorne, ich stehe so, dass ich mir nicht so laut vorkomme. Ich bin immer wieder erstaunt, wie doch die Jünger auch, in dem Falle Thomas und Philippus, auch so Schwierigkeiten hatten. Wir wundern uns oft, wenn wir so ein bisschen in Zweifel fallen oder manchmal denken, Gott, was soll das alles? Ne, so. Aber wenn wir hier weiterlesen, ich lese das jetzt mal länger vor, damit ihr wisst, wovon ich rede. Johannes 14, 1 bis 10. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu dem Herrn, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch. Und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Und ich fand das so interessant, dass hier Thomas und Philippus, obwohl sie mit Jesus gingen, hat man den Eindruck, sie wissen nicht, worum es geht. Wir haben Jesus nicht körperlich unter uns, aber wir haben schon so viele Zeichen und Wunder erlebt, ob privat in unserem Leben oder einfach hier in der Gemeinde, dass wir das doch eigentlich auch glauben können, ganz unkompliziert, diese Entscheidung. Hundertprozentig an Jesus zu glauben, an Gott zu glauben, an seine Realität. Das ist doch immer wieder die Herausforderung. Das ist es doch, worum es geht, dass wir einfach trotzdem, was wir vor Augen nicht sehen, glauben. Dass wir trotzdem entscheiden, alles, was uns dargeboten wird, zu sagen, nein, Gott ist größer. Und Gott hat das geschaffen und wir glauben an ihn. Wir glauben nicht an andere Götter, wir glauben nicht an esoterische Dinge, die dermaßen überall reinschwemmen und wo das alles so durcheinander gebracht wird, sondern das, was in der Bibel steht. Das ist dann nämlich unsere Prüfung, beziehungsweise die Prüfung, die wir anlegen sollten. Und es ist also ich habe immer so das Gefühl, es setzt mich so ein bisschen frei, wenn ich schon mal gezweifelt habe, weil auch die Jünger das durchaus hatten. Da lesen wir immer wieder Stellen. Und sie waren ja mit Jesus zusammen. Ich meine, was hätten sie denn noch tun sollen? Sie waren ja schon mit ihm zusammen. Und Das alleine, denke ich, ist für uns so, dass wir das auch einfach immer entscheiden müssen. Sie mussten das auch entscheiden, einfach zu glauben. Ich denke, wenn wir das auch im Wort Gottes so glauben und das annehmen und es immer um diese Perspektive Himmel geht, ist es auch ganz wichtig, dass wir uns an das Wort Gottes halten. Dass wir einfach spüren und merken, was Heiligung bedeutet. Dass wir merken, was Sünde ist. Dass wir das unterscheiden und dass wir da rausgehen. Dass wir, der letzte Vers, der hier war, den habe ich mir leider nicht gemerkt von dem Filmclip, dass wir treu sein sollen. Das tut mir jetzt leid, dass ich mir den nicht gemerkt habe. Na egal. Auf jeden Fall, dass wir treu sein sollen und dass wir da drin gehen sollen. Genau, dass wir den Feuer des Heiligen Geistes bekommen sollen, stand da. Da habe ich auch gedacht, um das immer zu glauben und das auch weiterzugeben. Ne, wie der Rüdiger das vorhin so sagte, es ist für mich bis heute schwer. Es ist bis heute schwer, jemanden anzusprechen. Deswegen ich habe so gedacht, es ist für mich leichter, für die Leute auf der Straße zu beten, als sie anzusprechen, wenn ich sehe, dass sie krank sind. Ne? Und wer weiß schon, was für eine Frucht daraus entsteht. Wir sehen das nicht vor unseren Augen, aber wir werden das sehen, wenn wir da in den Himmel kommen. Martin sagte so schön, die letzte Woche ist ja Reinhard Bonke verstorben. Und ich dachte auch, er ist viel älter, war es 79. Und dann sagte Martin sofort, wie mag das jetzt gewesen sein, dass die schon verstorben sind, alle auf ihn zugekommen sind und gesagt haben, danke, Reinhard, dass du das getan hast, dass du gekommen bist, dass du dein Leben aufgegeben hast und uns das Wort gebracht hast. Also, und ich denke immer, vielleicht wird es uns nicht gelingen, dass so viele kommen wie bei Reinhard Bonke, aber wer weiß das schon. Wir haben hier auch ganz junge Leute dabei und wer weiß schon, wie die Berufungen sind, ne? Aber jeder Einzelne, der kommt, war es wert. Jeder Einzelne, der kommt, der war es wert. Und deswegen möchte ich da auch darauf eingehen, so dass wir das nehmen, was im Wort Gottes steht, was Heiligung bedeutet. Das ist natürlich ein weites Feld, möchte ich heute gar nicht drüber predigen. Aber was bedeutet das, Heiligung? Nicht in Sünden zu gehen. Hier sitzen keine Mörder. Hier sitzen keine Bankräuber, hier sitzen keine Betrüger, würde ich jetzt mal unterstellen. Aber was meint denn Gott mit Heiligung? Was meint das Wort Gottes mit Heiligung dann? Haben wir Bitterkeit in unserem Herzen? Sind das oft diese Dinge, die uns blockieren, wo wir dann nur darauf schauen, wo wir beleidigt worden sind? Schon wieder. Entschuldigung. Wo wir beleidigt worden sind oder wo uns Sachen einfach nicht passen? Zu Hause ist es immer ein bisschen leichter, da sagen wir das direkt, ne? Wenn ich verärgert bin über meinen Mann, sage ich ihm das, ne? Und er mir wohl auch. Ja, muss ja sein. Ab und an, wenn es so ist. Nach so vielen Jahren Ehe verzeiht man sich das dann auch, weil man weiß, das muss unter den Füßen und fertig, ne? Auch mit den Kindern muss man schon mal was sagen, so. Aber in der Gemeinde habe ich oft das Gefühl, da brodeln so Sachen, brodeln, haben wir Bitterkeit in unserem Herzen zugelassen. Das ist leider auch etwas, was uns von Gott trennt. Und das ist gegen die Bibel. Und da möchte ich auch sagen, weil wir heute auch zum Abendmahl kommen, ist mir das auch nochmal so bewusst geworden, wie wichtig das ist, dass wir da auch Gott um Vergebung bitten. Dass wir unseren Geschwistern vergeben. Dass wir ihn einfach vergeben. Dass wir sagen, okay, die hat das jetzt nicht so gemeint. Okay, die war jetzt nicht so, ich benutze das Wort diplomatisch mal, weil das heute Morgen schon gefallen ist. Die war jetzt nicht diplomatisch. Ich habe ihr das übel genommen. Oder sie hat mich nicht besucht, er hat mich nicht besucht. Okay, ich vergib das jetzt und vergib du mir das, Herr. Ich muss es ja auch oft tun. Und das ist einfach etwas, glaube ich, was Gott auch von uns fordert, weil wenn ich so Situationen habe, dass ich ein bisschen länger sauer bin wegen gewisser Dinge, die ich so aufs Tapet geschmiert kriege, dann ich komme immer runter, wenn der Herr sagt, Elena, was habe ich dir vergeben? Dann ist es gut. Er hat mir so viel vergeben. Ich habe so oft versagt in meinem Leben. Und so oft bin ich viele, viele Jahre vor ihm weggerannt. Ich bin immer vor ihm weggerannt und wollte nicht das tun, was er mir gesagt hat. Und das hat er mir alles vergeben. Wie könnte ich dann meinen Geschwistern etwas nicht vergeben? So ist es. Und wenn ihr etwas habt gegen die Leitung oder gegen mich persönlich, dann vergebt uns. Vergebt uns. Wir sind Menschen. Wir sind vollkommen, ich bin vollkommen menschlich. Und das möchte ich auch bleiben. Perfekt werden wir im Himmel sein, sage ich immer. Ne? Perfekt werden wir im Himmel sein. Gott hat uns geschaffen nach seinem Ebenbild. Und das ist eigentlich der Grund. Er hat uns geschaffen nach seinem Ebenbild. Und es war nicht geplant, dass wir so vielen Problemen unterworfen sind. Es war nicht geplant, dass es so viel Streitigkeiten gibt. Es war nicht geplant, dass es so hart für uns wird. Aber es ist nun mal passiert. Es ist auch egal, ob wir Adam und Eva die Schuld geben. Es interessiert überhaupt nicht. Wir leben heute hier und fertig. Und wir haben die Herausforderung, in dieser Heiligung zu leben und immer mehr Jesus Christus ähnlicher zu werden. Das ist unsere Herausforderung. Und das steht so auch im Wort Gottes. Und letztendlich ist es das, immer fällt mir was runter, ist egal. In Lukas 10. Lukas 10, 17 bis 20. Jesus schickte die 70 Jünger aus, um das Evangelium weiterzubringen, dass er der Sohn Gottes ist. Und dann fange ich an, die 70 kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen, ich schaute dem Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Sie kehrten zurück und waren so dankbar, Jesus, dass sie die Dämonen austreiben konnten, dass Menschen frei geworden sind. Das ist immer eine große Freude, wenn man sieht, wie jemand frei wird oder gesund wird. Aber er sagte sofort, es waren 70 Männer, anscheinend hat er gesehen, dass da hier und da Stolz sein könnte. Und er sagte sofort, ich schaute den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Satan ist ja nur deswegen gefallen, weil er stolz geworden ist und größer werden wollte, als er wirklich war, obwohl er ein Geschöpf Gottes ist. Und dann sagte er das auch nochmal und wiederholt das. Ich habe euch die Macht gegeben. Ich, sagt Jesus, auf Schlangen, Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Dass sie, also er hat ihnen die Macht gegeben, wir selber können nichts tun und wir sind beschützt, nichts wird uns schaden. Und bei dem Ganzen ist aber das Wichtigste, dass unser Name im Himmel geschrieben steht. Das ist das Wichtigste von dem Ganzen. Das ist das Wichtigste. Komme ich wieder auf mein Thema, das von letztem Wochenende, der Himmel ist das Ziel. Und es allen weiterzusagen, ist unsere Hauptaufgabe. Gott hat das auch nochmal total offenbart. In Matthäus 7, 13 bis 14 lesen wir, und ich fand ganz toll, dass der Andreas das auch gesehen hat in seiner Vision. Als er tot war, hat er genau diese Stelle gesehen. Habe ich gedacht, wie toll ist das, weil wir ihm auch dadurch glauben können. Es mag Leute geben, die ihm nicht glauben. Geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Haben wir nicht bis heute oft das Gefühl, dass es so viel leichter wäre, einfach, ich sag immer, auf der Couch liegen zu bleiben. Dass es so viel leichter wäre, einfach zu sagen, ach, jetzt machen wir das mal so, wie es mir passt. Ach, jetzt gucke ich noch mal einen schönen Film, was mir auch immer gefällt. Ist bei jedem anders, und trinke ein Käffchen und bleib zu Hause. Und ist es nicht oft wirklich leichter zu sagen, ich lasse es einfach. Ich habe keine Lust, mich mehr so zu investieren. Es ist so anstrengend. Das beweist dieses Wort schon. Es sagt, geht durch die enge Pforte. Der Weg ist schmal. Es drückt rechts und links. Aber es ist der beste Weg, weil er endet im Himmel. Es ist der beste Weg. Das ist die Herausforderung Jesu Christi. Und keiner von euch wäre nicht hier, wenn er das nicht irgendwann entschieden hätte, das zu tun. Und diese Entscheidung, das ist ja immer wieder das, wo ich sage, wir müssen uns vielleicht jeden Tag entscheiden, vielleicht jede Woche, vielleicht jeden Monat, dass ich aufhöre zu zweifeln. Und dass ich diese Entscheidung treffe, dass Jesus Christus und sein Weg das Wichtigste in meinem Leben ist. Diese Entscheidung. Und ich glaube auch tatsächlich, dass wir in Zeiten leben, wo wir diese Entscheidung noch öfters treffen müssen. Weil so vieles verführt uns. So vieles will uns verwirren. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir haben das erkannt und wir leben da drin. In Johannes 8 heißt es, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Und ich glaube, dass wir auch alle diese Freiheit erlebt haben und dass wir vorsichtig sein sollen, dass wir das nicht wieder vergessen, dass Gott uns frei gemacht hat und dass es auch schnell zu verlieren ist und dass es der einzige Weg ist. In Apostelgeschichte 4,12 steht, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Jesus ist der neue und der lebendige Weg. In keinem anderen ist das Heil. In keinem anderen. Also, ich weiß, dass ich mich im Moment so wiederhole, aber ich bin mit so vielen Dingen konfrontiert, wo große Prediger auf YouTube und im Fernsehen und wo auch immer Sachen sagen, die vielleicht zu 60%, 70%, 90%, 98% stimmen und dann stimmt doch eine Sache nicht. Und das sind die falschen Propheten einfach. Und das finde ich so enorm gefährlich, wenn wir da nicht drauf schauen und wenn wir nicht das Wort kennen und das prüfen können. Es gibt einen der größten Prediger, ich weiß jetzt nicht, ob ich seinen Namen nennen soll, aber mir ist da was zugeschickt worden und er tauft doch nicht mehr im Namen Jesu Christi, er tauft nur so. Und dann redet er unglaublich toll vom Papst. Also er preist den Papst an, wie toll er ihn findet und alles. Und ich denke dann, Gott, was ist das? Was ist das? Tausende Menschen gehen in seine Gemeinde, er tauft sie alle. Er ist sehr reich. Na, also ich denke immer so, der Satan verspricht uns ja auch vielleicht den Mammon. Dann dienen wir dem Mammon. Ne? Dann sagen wir, es geht hier ums Geld. Ne? Wir sind natürlich dankbar, wenn wir das hier bezahlen können. Aber worum geht es? Was sind die Ziele? Was sind die Ziele? Und dann mag ich mich gar nicht hinterfragen, ob dieser große Redner auch darüber spricht, dass wir Sündenvergebung brauchen, dass wir so nicht in den Himmel kommen. Ne, also mich trifft das immer so, weil ich immer denke, da gehen so viele Menschen hin. Und das ist so verführerisch, weil der so unglaublich nett ist. Der ist so unglaublich nett. Und das ist dann natürlich etwas, selbst ich denke, wenn ich da wohnen würde, warum wäre ich nicht auch da? Weil wenn man das Wort nicht kennt und dem nicht so radikal nachgeht, spürt man das ja gar nicht, dass da ein bisschen ist. Und wenn es nur 1% ist oder 5%, das sind die falschen Propheten. Ne? Ein falscher Prophet wird ja nie hier vorne stehen und was Antibiblisches predigen. Er wird nur ein bisschen was sagen. Ne? Nur ein bisschen was anderes sagen. Und dann fehlt uns die Sündenvergebung oder fehlt uns die Beziehung zum Heiligen Geist. Und dann stehen wir vor Jesus. Deswegen ist, denke ich, auch die Stelle so wichtig im Wort Gottes. Ich kenne euch nicht. Darüber wollte ich jetzt gar nicht predigen. Okay. Aber das ist mir so wichtig, dass wir gewarnt sind. Alle. Dass wir da einfach drauf schauen müssen. In Hebräer 10, 19 bis 20 in der Neuen Genfer. Ich habe schon wieder meine Neue Genfer Bibel verlegt, finde die nicht. Ralf macht das aber vorne hin, genau. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Ein Weg, der zum Leben führt. Jesus führt uns zum Ziel. Jesus allein. Nur durch ihn. Nur durch ihn sehen wir den Vater. Matthäus 7,14, denn die Pforte ist schmal und denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Lukas 14,23. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus an die Landstraßen und Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Das ist unsere Berufung. Wir haben diesen Vers jetzt schon oft bekommen, auch so ganz, ohne dass wir jemals drüber gesprochen hätten. Und wenn wir uns dann treffen und fasten und beten als Leitung, auf einmal offenbart sich das, dass wir das mit mehreren bekommen haben. Genau diese Stelle. Geht hinaus an die Hecken und Zäune. Und jeder, der es heute aufs Herz bekommt, macht es einfach. Also letztes Mal haben wir einfach nur gebetet für Kranke und ihnen nur einen Zettel von der Gemeinde gegeben. Mehr gar nicht getan. Wir beten dann vorher und der Herr tut es. Er kann nur die Herzen bewegen. Wir können es nicht. Aber unser Auftrag ist, weiter zu sagen. Hebräer 10, 22 bis 24. Neue Genfer, bitte. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unseren schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Also, ich denke, alle hier, die hier sind, haben einmal diese tiefe Entscheidung getroffen, Jesus Christus nachzufolgen. Und es wäre so gut, wenn alle auch die nächsten Schritte tun, ob es Taufe ist, ob es einfach diese Treue ist. Und ich glaube, letztendlich ist die Treue immer das, was belohnt wird, die Treue. Nicht das, was jetzt so aufflammt und wieder abflammt, aber sondern das, dass wir treu ihm hinterherlaufen. Und diese Treue ist ja auch oft unsere größte Herausforderung. Nämlich, dass wir da nicht verzagen und sagen, jetzt habe ich keine Lust mehr, sondern ich bleibe dran. Ich glaube dem Herrn, ich glaube ihm, ich glaube ihm. Ich glaube, was im Wort Gottes steht und ich glaube, dass er mich errettet hat und ich werde weiter dranbleiben. Und ich werde es mir nicht leicht machen, weil ich glaube, dieses Leichtmachen, dass wir in die Welt wieder gehen, ist auch eine Lüge, weil es wird uns da nicht besser gehen. Das halte ich für eine absolute Lüge. Und wir werden es nachher bereuen. Und deswegen sind die Verheißungen so groß. Sie sind so groß. Ich habe hier sogar aufgeschrieben, es gäbe noch so viel zu sagen. Es gäbe noch so viel zu sagen, worauf es ankommt. Aber ich glaube, wenn wir den Himmel als Fokus haben, das, was der Andreas Berglesow gesagt hat, wenn wir das einfach so verinnerlichen, ihr könnt das gerne, wenn das jemand per WhatsApp haben möchte, kann ich ihm das gerne schicken. Ihr könnt euch aber auch gerne eine CD mitnehmen. Ich lege mir auch die CDs nochmal hin, und weil man die dann im Auto nochmal hören könnte. Und werde auch einige verschenken davon, vom Samstag. Da war sein Zeugnis umfangreicher. Und die werde ich einfach immer weitergeben, weil, wer weiß, es geht einem mal durchs Herz. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was ich vom Andreas Berglesow so sehr mutig fand, war, als er das mit dem Polizisten erzählt hat. Ich glaube, der ist echt schmerzfrei, ne? Aber ich glaube, er hat auch schon ein gewisses Maß an Leben abgeschlossen. Er weiß, dass er durch diese fehlenden Organe jederzeit eigentlich zum Herrn gehen kann. Die Summe des Ganzen, ich habe ihn ja extra gefragt, was ihm alles so fehlt. Ich wollte es doch wissen. Aber die Summe des Ganzen macht es. Und dass er ein Wunder ist. Und ich glaube, er ist deswegen auch, der hat keinerlei Hemmungen mehr. Ne, so dem Polizisten das zu sagen, man ist ja immer froh, wenn man dann weg ist. Ne? Aber er sagt das ja schon sehr ermahnend auch. Er sagt, sie werden jetzt keine Ausrede mehr haben. Sie werden vor Jesus stehen und Jesus wird sie fragen. Und das gilt in allererster Linie für uns, die wir hier sind. Alle hier haben schon viele, viele, viele Predigten gehört. Ich glaube, es gibt gerade die schon 10, 20, 30, 40, 50 Jahre Christ sind. Da gibt es doch kaum eine Predigt, die nicht neu ist. Es geht einem dieses eine Wort auf, dieses andere Wort auf. Aber das ist es doch. Wir haben das alle gehört. Und deswegen ist es so, so, so wichtig. Johannes 14, 2, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Und wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Lasst uns diesen Vers einfach vornehmen, uns auswendig lernen, vor unseren Augen haben, aufschreiben, an den Kühlschrank hängen, weil dann haben wir den Himmel vor Augen. Dann haben wir ihn vor Augen. Und manchmal, wenn wir auf den Himmel schauen, wenn irgendwas so quer kommt, ist es viel einfacher, das zu lösen und schneller zu lösen, weil es um den Himmel geht, weil es darum geht, wie Gott möchte, dass wir ihm dienen, in welcher Treue, dass wir ihm dienen. Ja, hier hatte ich das doch nochmal aufgeschrieben mit dem Flugzeug von Andreas Berglesow, dass man sich das ruhig nochmal merken kann. Und diese Frage, habt ihr nichts Besseres zu tun? Dass wir einfach sagen, es ist, wie es ist. Und dass wir aber einfach ganz genau wissen, dass wir es weiter sagen sollen. Heute ist Abendmahl. Für mich ist Abendmahl, ich bin da sehr, sehr streng erzogen, was das angeht. Und habe das immer so beigebracht bekommen, dass wenn ich etwas in meinem Herzen habe, auf keinen Fall ein Abendmahl nehmen darf. Und so würde ich das gerne auch weitergeben. Es ist wichtig, dass wir ein reines Herz haben, weil wir uns dann schuldig machen an Jesus Christus. Und jetzt ist einfach, vielleicht steht ihr auf, wenn ihr möchtet,